und die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Amen. Liebe Gemeinde, wir schauen weiter im ersten Johannesbrief. Das ist die Predigtreihe, mit der ich mich beschäftige und habe festgestellt, das letzte Mal, dass ich darüber gepredigt habe, ist tatsächlich schon recht lange her. Zwischendurch habe ich noch über was anderes gepredigt, aber das ist ein weites halbes Jahr her. Und deshalb immer noch mal wieder kurze Zusammenfassung über das, was eigentlich bisher im ersten Johannesbrief geschah. Aber wir befinden uns jetzt im dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs und in diesem ganzen Kapitel charakterisiert Johannes die Gotteskindschaft der Christen und macht den Lesern deutlich, welches Vorrecht es ist, an der Seite von Gottes Sohn Jesus Christus ein Kind Gottes zu sein. Und Johannes erläutert ausführlich, wie sich diese Gotteskindschaft in unserem Leben auswirkt und welche inneren und äußeren Zeichen damit verbunden sind. Und die Liebe untereinander hatten wir als Zeichen dieser Gotteskindschaft identifiziert. Also an dem Beispiel von Kain und Abel, da zeigt Johannes besonders die Unvereinbarkeit von Liebe und Hass und dass der Weg des Hasses immer von Gott wegführt und dass der Weg der Liebe die Gemeinschaft mit Gott ist. Christus ist uns hier als Vorbild gestellt, denn er hat seine Liebe gezeigt und hat sein Leben für uns gegeben, als wir noch seine Feinde waren. Und uns muss klar sein, dass keiner von uns seine Liebe verdient hat. Und doch hat er sie uns gezeigt und hat für unsere Schuld sein Leben am Kreuz gelassen und hat uns die Tür zum ewigen Leben und zur ewigen Gemeinschaft mit Gott geöffnet. Und er hat uns auch die Liebe zum dreieinigen Gott ins Herz gelegt. Christus ist unser Heiland, auf den wir völlig angewiesen sind. Er ist das Ziel unserer Gebete. Er ist der Fixpunkt in unserem Leben. Und alles andere in unserem Leben ergibt sich aus der Nähe zu ihm. Und jetzt hat uns Johannes also die Gotteskindschaft zugesprochen, den Empfängern des Briefes zur damaligen Zeit und jedem, der an Jesus Christus glaubt. Und das klingt eben auch sehr logisch und das wollen wir alle gerne glauben und das ist auch richtig so. Und dieses Zeichen der Geschwisterliebe als Zeichen der Gotteskindschaft, das zieht sich eben auch durch den ersten Johannesbrief wie ein roter Faden. Das kommt immer wieder. Wir hatten es schon ein paar Mal und es wird uns auch in den Kapiteln 4 und 5 noch wieder begegnen. Und in Vers 18, der ist mit abgedruckt auf unserem Gottesdienstblatt, sagt Johannes, dass dieses Zeichen auch eine sehr praktische Komponente hat. Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Mit diesem Vers haben wir das letzte Mal aufgehört und das soll heute im Grunde der Anfang sein, dem jetzt der Predigtext folgt und den werde ich vorlesen. Und ihr könnt auf dem Gottesdienstblatt mitlesen. Also Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Die aktive Komponente aus Vers 18 also mit der Tat und mit der Wahrheit, wird in Vers 19 genau aufgenommen, direkt aufgenommen. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und unser Predigtext nimmt eben jetzt direkt Bezug auf die Aufforderung, mit der wir beim letzten Mal abgeschlossen haben. Und diese beiden Verse können wir also auch so zusammenfassen: Wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind, wenn wir miteinander, wenn wir einander mit Taten und mit der Wahrheit lieben. An der wirklichen, echten Liebe, die die Seele für die Brüder einsetzt. In Werk und Wahrheit werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. So, jetzt stellen sich dann zwei Fragen. Einmal, was ist denn diese Wahrheit? Was ist damit gemeint? Und die zweite, warum habe ich die Predigt mit Trost in der Wahrheit überschrieben? Also, mit dieser Wahrheit ist die eigentliche Wirklichkeit gemeint. Es ist nicht das, was wir hier auf der Erde um uns herum sehen. Es ist nicht das, was der Zeitgeist uns als real vorstellt. Das ist nur eine Scheinwirklichkeit, die sich beständig verändert, vor allem vergänglich ist und endlich ist. Die eigentliche Wirklichkeit ist Gott, der Schöpfer. Der Schöpfer dieser Welt. Er ist der Wahrhaftige, der am Anfang war, der jetzt ist und in alle Ewigkeit sein wird. Und Gott ist die wirkliche Realität. Und aus dieser Realität hat sich der Mensch mit seinem sündigen Verlangen abgewandt. Doch Gott hat in Christus sein Erbarmen mit der Welt gezeigt und Christus hat sich in Wahrheit ans Kreuz nageln lassen und ist für unsere Schuld gestorben und wieder auferstanden als unser Erlöser. Und in diesem Wissen sollen wir leben und lieben, und nicht in der Scheinwirklichkeit, die sich der Mensch aufbaut, wenn er versucht, die Welt und alles Geschehen ohne Gott zu erklären. Und dabei diese Scheinwirklichkeit als die eigentliche Wirklichkeit ansieht. Und zweifellos leben heute die meisten Menschen, die um uns herum sind, in dieser Scheinwirklichkeit. Doch tatsächlich heißt es eben, aus der Wahrheit zu sein. Das ist gleichzusetzen mit hinübergeschritten sein vom Tode in das Leben. So steht es im 1. Johannes 3, Vers 14, also noch zwei, drei Verse vor unserem Text. Und in Johannes 5, Vers 24, im Johannes-Evangelium, da steht es ebenfalls, da heißt es, da sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die Wirklichkeit. Und das wollen die meisten Menschen nicht glauben. Sie glauben nicht dem, der Jesus Christus gesandt hat, sondern sie rennen den vergänglichen Dingen dieser Zeit hinterher. Sie beschäftigen sich in ihrem ganzen Leben damit, Reichtümer zu sammeln. Und drehen sich um sich selbst und zerstreuen sich mit ihren vergänglichen Vergnügungen. Und wir Christen, wir kommen aus dieser Welt, wir leben in dieser Welt. Und wir stehen ständig in erheblicher Gefahr, unser Leben genauso mit diesen Dingen zu füllen. Und die Bedürfnisse der Scheinwirklichkeit zu unseren zu machen. Und eben diesen Bedürfnissen ebenfalls nachzulaufen. Doch die Wahrheit, die hier gemeint ist, hat ein Leben zur Folge, das auf die Ewigkeit ausgerichtet ist und von der Liebe zu den Geschwistern geprägt wird. Ein Leben, das die Liebe Christi zu uns Menschen widerspiegelt. Um diese Wahrheit geht es. Das ist die Wahrheit. Und die zweite Frage, die sich stellt, ist, warum benötigen wir dann Trost in dieser Wahrheit, wenn wir das glauben? Wir wissen zwar um die Wahrheit, aber wie ich schon sagte, wir leben in dieser Welt, sind von dieser Welt und von dieser Scheinwirklichkeit geprägt und spüren noch immer unsere sündige Natur in uns, die uns in alte Gewohnheiten zieht. Und dadurch geraten auch Kinder Gottes in Zweifel und wissen nicht, in welcher Stellung sie Gott zu Gott stehen. Und sie wissen nicht mehr, ob Gott sie noch wirklich liebt. Und so denken wir häufig, so schlimm, wie es um mich steht, wie es in meinem Glaubensleben aussieht, so schlimm, wie meine Sünden immer wieder auftreten, so schlimm steht es um keinen anderen. Und wir stellen uns die Frage nach der Gültigkeit der Gnade. Gilt die Gnade tatsächlich für mich? Oder ist meine Sünde nicht eigentlich viel zu groß? Und insofern benötigen wir Trost. Auch wenn wir von der Wahrheit wissen. Johannes zeigt den Lesern des Briefes, wo sie diesen Trost in der Wahrheit bekommen. Und zeigt auch uns, wie wir mit Zweifel umgehen sollen und wie wir aus dem Zweifel herauskommen und Trost finden. Und wie wir wieder zur Gewissheit gelangen. Und als ersten Schritt, um Trost in der Wahrheit zu finden, schauen wir uns den ersten Predigtpunkt an, das Bekennen in Wahrheit. Vers 19. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dieser zweite Teil des Verses impliziert, dass unser Herz uns anklagt. Denn wenn unser Herz stumm wäre, so müssten wir es nicht zum Schweigen bringen. Es ist unser Herz, das uns anklagt. Es ist unser Herz, das uns aufzeigt, wenn wir nicht mit Tat und mit der Wahrheit lieben, sondern vielmehr unsere gleichgültigen und unsere bösen Gedanken wahrnimmt. Unser Herz bzw. unser Gewissen ist zweifellos nicht unfehlbar, doch wir dürfen es nicht ignorieren, wenn es Alarm schlägt. Mit keinem Wort empfiehlt Johannes, dass wir unser anklagendes Herz hier überhören sollen oder dass wir die Anklagen beiseite wischen. Das ist nicht der Weg, um Gewissheit über unser Heil zu bekommen. Auch wenn das in unserer heutigen Zeit eine sehr übliche Vorgehensweise ist, die Probleme einfach zu verdrängen. Das Gewissen, unser Gewissen, das ist der Sensor, den Gott durch den Heiligen Geist in uns hineingelegt hat. Unser Gewissen zeigt uns unsere Schuld, unser Versagen, unsere Fehler. Und wir dürfen das nicht einfach totschlagen. Es ist gut, wenn uns das Gewissen mitteilt, dass wir uns in einem gefährlichen und sinnvollen Umfeld bewegen. Wir sollen also durchaus auf unser Gewissen hören, wenn es sich bemerkbar macht. Und sollen auch Konsequenzen ziehen und sollen uns dann auch verändern. Aber was sagt uns Johannes hier in dieser Situation? Durch das daran haben wir den Bezug auf Vers 18. Also, wenn wir also die Geschwister lieben, wenn wir gern in der Gemeinde sind, wenn uns die Gemeinde und die Geschwister in der Gemeinde nicht gleichgültig sind, sondern wir uns für sie einsetzen, wenn wir uns um sie kümmern, dann bewegen wir uns in der Liebe und haben das äußere Zeichen, dass wir Gottes Kind sind. Wenn wir in Wahrheit, also mit Taten, nicht nur mit Worten lieben, dann dürfen wir das als Hinweis nehmen, dass Gott in unserem Leben wirkt. Hier geht es nicht um ein freundliches Wort für den Nächsten, sondern hier geht es um wahrhafte Sorge, um echte Fürsorge, aktive Fürsorge für die Geschwister. Lieben meint, am Wohlergehen meines Bruders und an meiner Schwester ausgerichtet zu sein. Habe ich ein ermutigendes Wort, kann ich mich für sie in den Dienst stellen. Das ist Liebe. Nicht nur schöne Worte und mich selbst in den Mittelpunkt stellen, durchaus fromm, sondern mit Ausrichtung auf das Wohl des anderen. Und aus diesem Blickwinkel spricht Johannes Zuversicht für unseren Glauben zu. Daran erkennen wir, dass wir aus der Gnade sind. Dann ist das ein Zeichen des Wirken Gottes in unserem Leben. Doch jetzt kann es uns passieren, obwohl wir in guter Gemeinschaft in der Gemeinde leben und uns für die Geschwister einsetzen, dass wir Zweifel an der Rechtschaffenheit unseres Verhaltens haben. Dass wir kein Handeln aus Liebe bei uns feststellen, sondern dass wir in unserem Herzen im Grunde nur eine Pflichterfüllung sehen. Und wenn wir in unserem Leben erkennen, dass wir ja mit Lieblosigkeit mit unserem Nächsten umgegangen sind, jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Familie, gegenüber dem Ehepartner, den Kindern, den Eltern, den Nachbarn, den Arbeitskollegen und darüber erkennen und verzweifeln und daraus dann ableiten, dass wir womöglich kein Kind Gottes sind, sondern Sünder sind und immer wieder in Sünde fallen und feststellen, dass eigentlich unsere Sünde die größte von allen ist, dann schreit unser Herz gegen uns auf und wir sehen unser Heil gefährdet. Und hier sagt Johannes, können wir unser Herz, das uns verdammt und anklagt mit Blick auf die Gefährdung unseres Heils, wir können es zum Schweigen bringen. Wir dürfen durch das Evangelium auf Christus, wir dürfen uns durch das Evangelium auf Christus berufen und unsere Rettung allein durch die Gnade Gottes in Anspruch nehmen. Gott hat uns durch Christi Blut erkauft. Und Gott ist größer als unser Herz. Unser Herz klagt uns an, aber Gott ist größer. Ja, wir nehmen unser anklagendes Herz wahr und bekennen unsere Sünde, doch gleichzeitig dürfen wir in der Wahrheit bekennen und auf das Evangelium vertrauen. Es ist allein Gottes Macht und es ist nicht die Summe unserer Werke. Und das ist der Trost, den ich in der Wahrheit des Evangeliums des ewigen Gottes finde. Und in dieser Wahrheit darf ich ihm, der alle Dinge erkennt, bekennen. Ich darf ihm meine Schuld bekennen. Und so kommen wir zum zweiten Predigtpunkt. Gottes Macht ist die Wahrheit. Der größte Trost, den ich in der Verzweiflung und Anfechtung finden kann, ist das Evangelium. Auf das Evangelium darf ich mich berufen. Und Gott gleichzeitig sagen, dass er in mein Herz schaut und ich ihn bitte zu erkennen, dass mir die Liebe zu den Geschwistern am Herzen liegt. Wir lesen nochmal die Verse 19 bis 22. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm zum Schweigen bringen. Dass, wenn unser Herz uns verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Liebe, die wirklich den anderen meint, die haben wir nicht in uns selbst erzeugt. Sondern sie ist uns von Gott eingegeben. Sie kommt von außen, nicht aus uns heraus, sondern Gott hat sie uns eingepflanzt. Im dritten Kapitel des ersten Johannesbriefs, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt. Er hat uns zu Christen gemacht durch seinen Sohn und er hat uns auch diese Liebe ins Herz gelegt. Und in 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Und wer nicht liebt, der bleibt im Tod. Aus dem Tod ins Leben, das ist genau die gleiche Wahrheit. Gott hat uns berufen. Denn wir sind gekommen, passiv. Er hat uns kommen lassen und er hat uns aus dem Tod herausgeholt. Wir können uns nicht aktiv aus dem Tod befreien. Er hat uns aus dem Tod herausgeholt. Es steht in seiner Macht und es ist seine Entscheidung. Wenn Johannes von Liebe spricht, dann meint er Opferbereitschaft bis hin zum sein Leben zu geben. Ein Zeichen des Wirken Gottes von außen, wenn wir die Geschwister suchen, wenn wir bereit sind, für sie Opfer zu bringen, wenn wir uns für sie einsetzen. Diese Messlatte sollen wir ansetzen. Und wir werden sie auch immer wieder reißen. So hat es auch Petrus, hat auch diese Messlatte gerissen. Petrus hatte den Anspruch, der eifrigste und mutigste Jünger zu sein und er hatte dem Herrn zugesagt, Markus 14, auch wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wir wissen aber, dass der Herr Petrus direkt danach schon die Verleugnung angekündigt hat, dass er sie ihm voraussagte. Und sie ist dann auch eingetroffen. Als Jesus gefangen war, hat Petrus ihn dreimal verleugnet. Und Petrus ist geflohen, anstatt sich zu Jesus zu bekennen, als dieser in Not war. Und es wird noch nicht einmal davon berichtet, dass er sich dann wieder, als Jesus am Kreuz war, dass er sich dahin getraut hat. dass er bei der Kreuzigung dabei war. Und doch ist er später wieder unter den Aposteln und er führt diese sogar an. Wir können davon ausgehen, dass Petrus durch sein eigenes Herz verdammt wurde. Und welche Möglichkeiten hatte Petrus aus sich heraus, sein Herz zum Schweigen zu bringen? Er hatte gar keine Möglichkeiten. Er konnte nur in Wahrheit bekennen und auf Gottes Macht vertrauen und auf das Evangelium vertrauen, das Jesus Christus verkündigt hatte. Gott ist größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Das war der einzige Trost, den Petrus haben konnte, dass Gottes Macht die Wahrheit ist und das Evangelium seine Rettung. Und so lässt sich Jesus vor der Himmelfahrt von Petrus dessen Liebe bekennen. Und Petrus bekennt nach der dritten Frage: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Diese Liebe kann nur der Geist Gottes stiften. Und doch kann die Liebe nicht der größte Trost in der Glaubensanfechtung sein. Ihr könnt den Wagen auch da durchfahren, dann ist das Kind drin, wenn ihr wollt. Dann braucht sie nicht da stehen. Wir haben da drin noch Platz genug inzwischen. Also, Petrus sagte: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und diese Liebe, die kann eben nur der Geist Gottes stiften. Und doch kann diese Liebe nicht der größte Trost in der Glaubensanfechtung sein, sondern dass Gott größer ist als unser Herz. Und er weiß alles. Wir finden diesen Trost nicht in uns. Wir finden diesen Trost nicht in der Analyse unserer Gedanken. Wir finden diesen Trost nicht in unseren Gefühlen, sondern wir finden ihn allein im Evangelium von Jesus Christus. Wenn wir auf das Kreuz schauen, da finden wir den Trost. Wir stehen auch nicht vor Menschen in der Verantwortung, sondern wir stehen vor Gott. Wir schauen auf Gott, wenn es um unser Heil geht. Und was beeinflusst uns in unserem Leben? Ist es unser Herz oder unser Gemütszustand? Und wenn sich alles gegen uns verschworen hat und wir von außen Anfechtung erfahren, dann dürfen wir wissen, dass Gott größer ist und wir vor ihm ruhig werden dürfen. Der Urteilsspruch von Gott ist es, der zählt. Denn Gottes Macht ist die Wahrheit und größer als alle weltlichen Urteile, die uns ein schlechtes Gewissen verursachen, und auch größer als unser eigenes Herz. Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Wenn unser Herz uns bedrängt, dann dürfen wir vor unserem nörgelnden Gewissen davonlaufen. Aber wir dürfen nicht zu uns selbst laufen. Oder in die Ignoranz, dass wir es nicht beachten. Sondern wir müssen zu Gott laufen. Gott ist größer als unser Herz. Petrus musste das lernen, sich auf Gott zu werfen, der größer ist als unser Herz. Unsere Liebe zu den Geschwistern ist ein Indiz. Doch sind nicht unsere guten Taten das Wesentliche, sondern weil wir sonst eben in eine Gerechtigkeit durch Werke abgleiten. Es ist Gottes Gnade, auf die ich mich in der Anfechtung werfen darf. Das ist es, was für mich wichtig sein muss. Der letzte Grund für meine Gewissheit ist nur in dem verankert, der größer als mein Herz ist. Es ist Gott, der außerhalb meines Herzens und meiner Seele steht und mich mit seiner Gnade trägt. Gott ist größer als meine Fehler, meine Sünden und mein Versagen. Wenn ich am Boden zerstört bin, dann ist Gott unendlich größer. Und die Vergebung, die ich bei ihm finde, durch seinen Sohn Jesus Christus, das ist das Evangelium. Und diesen Charakter Gottes, diesen ja, Charakter voller Erbarmen, den sehen wir auch schon im Umgang Gottes mit seinem Volk im Alten Testament. In der Lesung haben wir ja vom Propheten Micha davon gehört, wie die Gemeinde auf die Gnade Gottes hoffen darf. Micha 7, Vers 18, da schreibt Micha, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Trost finden wir in Gottes Macht, denn er ist die Wahrheit, die Realität in dieser Welt. Und sein Erbarmen überdeckt unsere Sünden und unsere abgrundtiefe Verdorbenheit. Und so hat es auch David gebetet, wie wir es in Psalm 51 zum Anfang des Gottesdienstes gehört haben. Wenn wir das Evangelium glauben, dann kann uns unser Herz nicht verdammen. Vers 21. Wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Die Frage ist dann, die sich schnell aufwirft, aber besteht nicht die Gefahr, dass ich dann die Gnade zu leicht nehme und dass ich so lebe, wie ich will, wenn ich weiß, dass Gott doch ohnehin vergibt? Kann die Barmherzigkeit der Gnade missbraucht werden? Nein, das kann sie nicht. Denn wir können Gott nicht täuschen. Wir können nicht in der Wahrheit leben und gleichzeitig Gott betrügen. Gott ist größer als unser Herz und er erkennt alle Dinge, auch die in unserem Herzen. Wir können nicht mit Sünde fortfahren und hoffen, Gott merkt es nicht. Nur wenn ich auf mich selbst baue, dann kann ich diese Gnade ausnutzen. Dann kann ich mir etwas vormachen. Ich kann in der Gemeinde dabei sein und ich kann in meiner Scheinwirklichkeit fromm tun. Ich kann die Geschwister täuschen. Und dann wird doch die Gnade mich nicht erreichen. Denn Gott sieht in mein Herz. Tatsächlich bietet das Evangelium überhaupt keinen Grund, mit der Sünde fortzufahren. Sondern das Evangelium ist immer der Grund zur Anbetung. Das Evangelium führt zur Anbetung und Dankbarkeit gegenüber Gott. Ich kann nicht sagen, ich bin einmal errettet und danach interessiert mich Gottes Wort und sein Wille nicht mehr und ich lebe das, was die anderen Menschen um mich herum leben in ihrer Scheinwirklichkeit. Und ich lasse die echte Wahrheit einfach außen vor. Das funktioniert nicht. Wenn nun unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Dann schauen wir auf ihn. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen. Denn wir halten seine Gebote und tun, was ihm vor ihm wohlgefällig ist. Wenn uns unser Herz nicht verurteilt, wenn es vor Gott zur Ruhe gekommen ist, dann haben wir Zuversicht, dann haben wir einen Retter, der sich für uns selbst geopfert hat. Und wir haben durch ihn den Zugang zu Gott. Das Wort Zuversicht wird in der Schlachterbibel mit Freimütigkeit übersetzt. Und gemeint ist, dass wir einen freien, dass wir einen offenen Zugang zu Gott haben. Und nicht, weil wir über unsere Sünden verschämt sind, den Kontakt zu Gott nicht suchen, sondern wir gehen zu Gott, weil wir Sünder sind. Und wenn wir uns wegen unserer Sünde nicht zu Gott trauen, dann verwerfen wir im Grunde das Evangelium und sagen im Grunde, dass das Evangelium zu nichts nütze ist, weil das Evangelium bereitet mir den Weg zu Gott. Aber wenn ich sage, ich bin ein zu großer Sünder und deshalb kann ich nicht zu Gott, ja, was nützt dann noch das Evangelium? Mit dieser Zuversicht zum Vater zu gehen, bedeutet nichts anderes, als mit Christus vor den Vater zu treten. Christus ist unser Fürsprecher. Wir sind Sünder, doch Christus hat unsere Schuld bezahlt und der Vater sieht nicht mehr unsere Schuld, sondern er schaut nur noch auf seinen Sohn. Wenn wir zum Vater gehen, dann hat uns Jesus an der Hand Und der Vater schaut auf Jesus. Und wir schlüpfen an seiner Hand mit durch. Weil Christus für uns eintritt. Ohne Christus können wir diese Freimütigkeit nicht haben. Denn dann haben wir auch nicht die Gerechtigkeit, die uns durch ihn zugesprochen wird. Doch mit Christus dürfen wir mit aller Zuversicht vor den Vater treten und ihn um alles bitten. Und was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Hier sagt Johannes den Empfängern des Briefes zu, dass Gott unsere Bitten hört. Gott erhört die Bitten, weil wir seine Gebote halten. Und hier geht es nicht um, wenn wir seine Gebote halten. Und damit kommen wir nicht in die Versuchung der Werkgerechtigkeit, sondern die Bitten werden erhört, weil wir seine Gebote halten. Man hält sich an das, was jemand sagt, weil man ihm vertraut. Und so kommen wir abschließend zu Punkt 3 der Predigt. Vertrauen auf die Wahrheit. Vers 23 und 24. Und das ist das Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. In Vers 23 erklärt Johannes, was er in Vers 22 mit Halten der Gebote und vor Gott wohlgefällig sein meint. Johannes ist ganz konkret und sagt, es geht nur um ein einziges Gebot. Das Gebot ist, dass wir glauben an Jesus Christus und einander lieben. Das Gebot steht hier im Singular, es ist keine Aufzählung von mehreren Geboten, sondern schlicht Glauben an Gott und die Brüder lieben. Dieses Gebot zieht sich durch den ganzen Brief und wir haben es schon an vielen Stellen davon gelesen. Unsere Zuflucht ist Christus allein, der uns das Evangelium gebracht hat. Das Evangelium treibt uns zum Halten der Gebote. Durch das Vertrauen auf Gott, den Vater und seinen Sohn Jesus Christus. Unser Glaube ist auf Gott ausgerichtet. Und das hat zur Folge, dass es mir nicht um meinen Willen geht, sondern es geht mir um den Willen meines Vaters. Seine Nachfolger Christi ist es wichtig zu tun, was Gott gefällt und nicht, was mir wichtig erscheint. Es geht darum, in der Wahrheit, also in der Wirklichkeit Gottes zu leben und nicht in der Scheinwirklichkeit, in der die Menschen ohne Gott leben. Wenn wir aus den Zweifeln herauskommen, in die uns unser verdammendes Herz geführt hat, dann vertrauen wir dem Vater. Er weiß, was das Beste für uns ist. Auch und gerade wenn wir das Gefühl haben, unsere Gebete werden nicht erhört. Jedes Kind weiß, dass der Vater alles gibt, was für das Kind gut ist. Irdische Väter können vielleicht nicht alles geben, was sie möchten. Doch der himmlische Vater, der kann es und er kann es auch besser überblicken. Gott hat die größere Perspektive und er macht keine Fehler. Wir bitten etwas von ihm. Er erfüllt es nicht, weil es vielleicht nicht das Richtige für uns ist, auch wenn wir das in dem Moment noch nicht erkennen. Als irdischer Vater mache ich das bei meinen Kindern im Grunde genauso. Sie kommen mit einem Wunsch, den ich ihnen nicht erfülle, weil ich weiß, es ist nicht gut für sie. Später werden sie das hoffentlich mal verstehen, dass sie etwas nicht bekommen, obwohl sie darum bitten und ich sie lieb habe. Und bei unserem Vater im Himmel ist es genau das Gleiche. Wir bitten ihn um etwas und er erhört uns. Er hört uns und er erfüllt es oder er erfüllt es nicht. Je nachdem, ob es gut ist für uns oder nicht. Aber der Trost, den wir haben dürfen, ist, dass wir ihm vertrauen dürfen. Er hat uns schon alles gegeben. Wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn er unsere Bitten nicht erfüllt. denn er macht keine Fehler. Und so soll unser Gebet sein, in erster Linie, Herr, ich will dir gehorchen. Denn in Vers 24 heißt es, wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das ist die Perspektive. Und gleichzeitig sagt Johannes noch, dass wir erkennen können, ob Gott in uns bleibt, nämlich an dem Geist, den er uns gegeben hat. Dieser Geist führt uns in ein beständiges Verlangen, Gottes Willen zu tun. Unser Verlangen, Gott zu dienen, ist ein Hinweis auf das Wirken Gottes in unserem Leben. Mein ganzes Leben ist auf Gott ausgerichtet. Der Geist, den Gott uns gegeben hat, schenkt uns dieses Verlangen nach Gottes Willen. Dieser Geist schenkt uns den Glauben. Es ist nicht unsere Cleverness oder die Cleverness unserer eigenen Gedanken, dass wir das Evangelium verstehen dürfen. Die Liebe, die wir zu den Geschwistern geben, ist nicht unsere Gefühlsleistung, sondern durch den Geist, den Gott uns gegeben hat, wurde diese Liebe in uns geweckt. Unser Verlangen, Gottes Gebote zu halten, ist verursacht durch den Geist, den der wahrhaftige Gott in uns gelegt hat. Das ist unser Trost in der Anfechtung, dass wir eben dieses Vertrauen zu Gott haben, dass sein Wort wahrhaftig ist und seine Zusage im Evangelium. Wir fassen zusammen. Johannes nennt uns als Zeichen der Gotteskindschaft, dass wir einander lieben sollen. Daran sollen Nachfolger Christi äußerlich zu erkennen sein. Das ist das Kennzeichen für die, die in der Wahrheit des lebendigen Gottes leben und auf die Ewigkeit ausgerichtet sind. In der Welt, in der wir hier leben, ist diese Welt ist auf vergängliche Dinge ausgerichtet und ist vom Egoismus des Einzelnen geprägt. Und davon sind wir als Christen beeinflusst und in unserem Herzen erkennen wir unsere Sünde immer wieder. Unser eigenes Herz klagt uns an und es führt häufig dazu, dass wir uns des Heils nicht mehr sicher sind. Doch wenn wir Gott unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld im Namen seines Sohnes Jesus Christus. Gott ist die Wahrheit und ist größer als unser verdammtes Herz. Und er hat alle Macht und hat uns Vergebung in seinem Sohn zugesprochen. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, das ist das Evangelium, dass wir das Evangelium verstehen. Sein Geist und das Evangelium treiben uns dazu, zu glauben. Sie treiben uns dazu, Gott nachzufolgen. Sie treiben uns dazu, seinen Willen zu tun. Frucht dieses Glaubens ist die Liebe zu unseren Geschwistern und das ist das äußere Kennzeichen der Gotteskindschaft. Und so finden wir Trost in der Wahrheit Gottes, dass Gott größer ist als unsere Schuld, die wir bei uns finden und er den Glauben in uns gelegt hat und das Verlangen in seinem Sohn Jesus Christus nachzufolgen. Abschließend möchte ich mit zwei Worten aus dem Johannesevangelium, wo Christus spricht, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Und drei Verse weiter. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.